Aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über die Einschulung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Me & You Familiencoaching mit Katrin Hager. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Also da passt ja mal Aller Anfang wirklich gut, oder? Wenn wir mal eine Folge machen wollen zum Thema Einschulung. Also den Übergang, wenn es dann losgehen soll in Richtung Grundschule. Und ich weiß nicht, ob du auch diesen Artikel gelesen hast. Und zwar, das war das Erste, was mir einfiel. Es gab in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, der hieß Jaden freute sich auf die Schule. Hast du den gelesen?
Ja, über diesen Jungen mit Down-Syndrom, ne, der in die Grundschule kommen sollte in München. Und den Eltern war das sehr wichtig, dass er nicht auf eine Förderschule kommt, sondern dass er inklusiv beschult wird. Und das ist dann gescheitert, dieser Versuch.
Genau, und das fand ich einen sehr lesenswerten Text. Ich werde ihn euch allen in die Shownotes auch packen, auch wenn er sicher hinter einer Bezahlschranke lauern wird auf euch, weil das einfach nochmal einen ganz anderen Blick aufmachte aufs Thema Einschulung, und zwar nicht nur so schwäche Sprengelschule oder wähle ich einen privaten Schulanbieter, sondern wie steht es denn eigentlich um die Inklusion? Und das Schöne an dem Text fand ich, der war natürlich schon manchmal so ein bisschen auf die 12, dass es, das spielte hier in München in einem besseren Viertel. Die Eltern gaben sich viel Mühe, versuchten ihre Jobs darauf anzupassen und hatten sich auch schon frühzeitig ans Schulamt gewandt. Also eigentlich versuchte man, so stellt der Artikel da, vieles richtig zu machen, und sie wurden eigentlich auch von der Schule zunächst ermutigt und dann nicht mehr so ermutigt, und dann kam der Junge in die Schule und dann klappten verschiedene Sachen nicht, und das erzählen die irgendwie ganz schon auch rührend, also ich fand es rührend, aber auch mit einer ziemlichen Klarheit. Und dann, wie so ein Artikel ist, ne, dann werden halt immer so Fachleute dazu geschaltet, so ungefähr, was sagt denn Müller und Huber dazu, Professor und so. Und der sagt, der hat den schönen Satz, ich zitiere es jetzt nur so aus dem Gedächtnis, ja, Inklusion ist Ländersache, jedes Bundesland macht es unterschiedlich. Und Bayern ist mal gar nicht losgelaufen.
Ja, das fand ich auch einen krassen Satz. Also die Kinder, die so ein bisschen, die Bundesländer sind unterschiedlich weit gekommen. Ne? In manchen Ländern ist man schon richtig weit vorne dabei, andere hinken noch ein bisschen her. In Bayern ist man noch gar nicht losgelaufen. Das fand ich auch eine krasse Aussage, ja.
Und dann hat mich halt auch so bewegt, dieses auf der einen Seite, also AktivistInnen wie Raoul Krauthausen, der einfach sagt, Förderschulen sollte man sukzessive abschaffen.
Ja.
Und auf der anderen Seite dieser individuelle Situation der Eltern mit ihrem Kind. Auch deswegen fand ich den Text so rührend, weil das eine universelle Situation ist, die ich finde, man immer wieder erlebt mit Kindern. Mhm. Also für mein Kind, was ist jetzt konkret das Beste oder das Richtige oder das zumindest Passendste? Und auf der anderen Seite, Mann, wo könnten wir denn als Gesellschaft sein? Aber wenn wir jetzt gerade da nicht sind, wie reagiere ich denn dann darauf mit meinem Kind? Darüber habe ich dann auch nochmal viel nachdenken müssen, unter anderem.
Ja. Ja, ich habe mal im Zuge einer Recherche mit einer Inklusionsaktivistin gesprochen, die dann zu mir sagte, wenn wir an der Schule sozusagen gescheiterte Inklusion sehen von einem behinderten Kind, wie jetzt in diesem Fall mit diesem Jungen mit Down-Syndrom, dann legt das letztlich quasi nur wie so ein Brennglas offen, wie unflexibel und uninklusiv Schule auch für alle ist. Ne? Also sozusagen das Kind mit Down-Syndrom, das haut sozusagen als erstes aus der Kurve, weil das am stärksten mit Erwartungen konfrontiert ist, die es nicht erfüllen kann. Aber im Prinzip zeigt die gescheiterte Inklusion behinderter Kinder auch, wie auch nicht behinderte Kinder eben oft sozusagen nach Schema F da durch ein System geschleust werden, und jeder, der nicht passt, fliegt irgendwann aus der Kurve, ne? Also da wurde dieser Vergleich dann bemüht von dem Kanari in der Kohlenmine, ne? Also wer fällt sozusagen als erstes um und weist aber darauf hin, dass insgesamt etwas nicht stimmt im System. Und das ist tatsächlich was ich auch immer wieder erlebe, auch in meiner Arbeit. Ich habe da ja auch ganz viel Kontakt auch mit Eltern von Kindern mit verschiedensten Herausforderungen, und dazu gehören Behinderungen, dazu gehören auch alle möglichen sonstigen Formen von Herausforderungen, ne, Neurodivergenz, wie auch immer, wo dann Kinder in ein System ja auch gezwungen werden. Also es ist ja keine Wahl, ob man in die Schule geht oder nicht. Und ich finde grundsätzlich auch die Idee von, ne, Schulpflicht und alle gehen und alle haben auch das Recht auf Bildung extrem wichtig. Aber wenn natürlich alle gezwungen werden in ein System, das für wie auch immer, 30%, 40% der Kinder eigentlich nicht gemacht ist, ist das natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Und diese einzelnen Geschichten von Kindern, die dann früher oder später wirklich aus so einer Schule im Prinzip ausgeschult werden müssen, weil es einfach nicht passt, die verweisen im Prinzip darauf, dass wir halt insgesamt gesellschaftlich nicht besonders gut aufgestellt sind, was die Diversität unserer Gesellschaft angeht und was das angeht, Kinder in der Schule, insbesondere auch in der Grundschule, abzuholen mit ihren ganzen verschiedenen Hintergründen. Wir haben gute Freunde, die in Norwegen leben und dort ist zum Beispiel das ganze Schulsystem einfach völlig anders aufgebaut. Die gesamte Grundschule hat sozusagen so als großes Oberthema zusammenfinden, Gemeinschaft bilden, ne, lernen, wie Schule funktioniert. Es gibt die gesamte Grundschulzeit keine Noten, es gibt kein Sitzenbleiben, es gibt keinen Bildungsplan, der am Ende eines Schuljahres erfüllt werden muss, sondern das oberste Ziel von Schule ist, dass die Kinder zusammenkommen, dass man jedes Kind so ein bisschen da abholt, wo es steht und dass vor allem die Kinder lernen, wie funktioniert Schule, also was ist ein Klassenzimmer, was ist die Lehrkraft, wie funktioniert dieser soziale Raum und dann, wenn die Kinder so in die Pubertät kommen, dann können sie quasi anfangen, wirklich auch ne, Leistung zu zeigen und dann gibt es später auch so eine Ausdifferenzierung von Schulen, aber erst nach der 10. Klasse ne, kann man dann überlegen, will ich jetzt praktisch noch so eine gymnasiale Oberstufe draufsetzen quasi oder bin ich mit meinem Gesamtschulabschluss und das ist eben der Standard ja, fertig vorbereitet auf das, was ich später mal machen will im Leben und ich will das gar nicht glorifizieren, es gibt auch Menschen in Norwegen, die das kritisieren und sagen, da bleibt auch viel Potenzial sehr lange unausgeschöpft, gerade die sehr begabten Kinder werden tendenziell in so einem System manchmal vielleicht auch eher ein bisschen unterfordert, ja, und trotzdem jedes Mal, wenn unsere Freunde dann das so erzählen und sagen, nee, Hausaufgabenstress kennen wir gar nicht und so, sitzen bleiben kann man bei uns nicht, so, dann denke ich manchmal sehr sehnsuchtsvoll, dass ich mir wünschen würde, dass wir das ein bisschen mehr hier auch so hätten.
Naja, ich fand halt so vieles so gut an dem Artikel, weil er eben auch so zeigte, die Forschung sagt, Inklusion ist, tut allen gut. Mhm. Das größte Problem haben immer die Eltern. Also die Eltern seien so die, die sagen, was, oh Gott, lernt mein Kind hier noch was?
Die Eltern der nicht behinderten Kinder, die haben oft Angst, dass es ihrem persönlichen Kind schaden könnte.
Genau, und eigentlich verbessert sich dann aber sozusagen das Schulklima so deutlich messbar für alle, dass eben auch alle Kinder profitieren und so weiter und so fort. Ja. Aber auch auf der anderen Seite, ein Land wie Bayern gibt fast 1 Milliarde Euro im Jahr aus für Schulbegleitungen. Und wenn die halt krank sind, dann kann das Kind nicht in die Schule gehen, so wie in diesem Fall. Und dann, ja, es poltert so hin und her. Also, ja.
Ja, und nur um das einmal kurz erwähnt zu haben, auch im Bereich Schulbegleitung gibt es ja jetzt im Moment gerade durchaus Pläne der aktuellen Bundesregierung, ne, diesen Rechtsanspruch des Kindes auf individuelle Schulbegleitung zu streichen und stattdessen zu sagen, es muss sozusagen generell Inklusionslösungen geben, aber gerne auch sogenannte Pool-Lösungen, wo dann eine Inklusionskraft mehrere Inklusionskinder sozusagen unter ihre Fittiche nehmen soll. Das soll Geld sparen und das ist aber etwas, wo ganz viele betroffenen Verbände auch wirklich aufschreien und sagen, wenn sozusagen dieser Rechtsanspruch auf individuelle Förderung kippt, dann ist das im Prinzip auch das Ende der Inklusion, wie wir sie versuchen anzustreben. Wie gesagt, viele Bundesländer sind noch lange nicht so weit, wie sie sein sollten und wie es eigentlich auch sowohl nach der UN-Behindertenrechtskonvention als auch nach der Kinderrechtskonvention einfach notwendig wäre. Also wir erleben da im Moment gesellschaftlich, politisch auch eher Rückschritte und auch eher wieder wirklich menschenverachtende Fragen im Sinne von, wie teuer müssen wir uns das denn bitte bezahlen lassen, dass so ein einzelnes behindertes Kind etwa auch in die Schule gehen soll? Also da muss man ja auch mal ein bisschen den Bleistift ansetzen, ob sich das lohnt. So, ja, also das sind durchaus so Argumentationen, die jetzt wieder vorgebracht werden.
Also ich meinte natürlich nicht diesen Aspekt, ich wollte jetzt nicht unbedingt Bayern dafür loben, dass sie dafür 1 Milliarde Euro ausgeben, sondern der Gedanke war eher andersrum zu sagen, das Geld wird ja ausgegeben für unqualifizierte Menschen. Also du kannst einfach, so wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, einfach Schulbegleiter werden. Ja. So. Und dann denke ich, okay, wenn man dafür 1 Milliarde ausgibt, kann man sich da nicht irgendwas Besseres überlegen.
Kann man sich was,
Also, weißt du, so, nur so war es gedacht. Also im Sinne von, es ging jetzt immer noch sehr von diesem Artikel aus, dass ich den Eindruck hatte, das hat so nicht funktioniert, da einfach jemanden hinzusetzen und wenn die Person krank ist, dann blieb Jaden halt zu Hause. Ja, okay.
Ja. Und es gibt ganz viele Familien, die auch um Schulbegleitungen kämpfen und gar keine bewilligt bekommen oder eine bewilligt bekommen und dann aber eben keine Person finden, die das machen kann oder die Person, die sie finden, ist nicht adäquat geeignet, dieses Kind zu begleiten. Also ich habe eine gute Freundin, die hat ein autistisches Kind, das hat einen Anspruch auf Schulbegleitung, hat auch eine Schulbegleitung. Diese Schulbegleitung hatte aber noch nie Kontakt mit dem Thema Autismus und sagt die ganze Zeit den Eltern so, ja, ihr müsst mal euer Kind besser erziehen und bringt im Prinzip noch mehr Stress ins Familiensystem, was natürlich das absolute Gegenteil ist von dem, was eine Inklusionsbegleitung eigentlich tun sollte. Also da liegt viel im Argen und ich finde es wichtig, da den Blick drauf zu richten, dass wirklich für nicht für alle Menschen, die Einschulung einfach nur was ist, wo man drauf guckt und sagt, yay, die größte Frage ist, welche Schultüte wollen wir basteln, so, sondern da hängt oft noch mehr dran. Und gleichzeitig auch, wenn man ein nicht behindertes Kind hat, erlebe ich oft, dass viele Eltern mit diesem Gedanken an die Einschulung und das erste Schuljahr und überhaupt das in die Schule kommen ihres Kindes wirklich hadern und dass es da viele Ängste und Sorgen gibt und auch um die soll es heute gehen. Also wir wollen da wirklich dieses ganze Spektrum ausleuchten und mein subjektiver Eindruck, da habe ich jetzt keine Zahl zu oder keine Studie, aber mein subjektiver Eindruck ist, dass sozusagen die Angst vor der Einschulung zugenommen hat. Mein Gefühl ist, als meine großen Kinder eingeschult worden. Ne? Mein ältestes Kind ist jetzt fast 20, also das ist dann so 14 Jahre her, dass da, ich sag mal so gesamtgesellschaftlich, dieser Vibe eher so war, hey, Einschulung ist doch was Schönes. Also da kauft man einen Ranzen und dann eine Schultüte und dann geht's los und Kinder haben doch Bock auf Schule. So. Und Schule ist doch grundsätzlich erstmal cool. Und jetzt erlebe ich sehr, sehr oft, wenn ich mit Eltern spreche und das Gespräch kommt so auf das Thema, das Kind kommt in die Schule, eher so sorgenvolle Gesichter. Oh, hoffentlich klappt das, man hört ja so viel Schlechtes, das Schulsystem ist ja so veraltet. Die Kindheit endet ja irgendwie mit der Einschulung. Also da ist oft so eine Schwere drauf, so eine Sorge. Und ich kenne das auch von mir selber, dass ich tatsächlich heute auch, natürlich auch mit gewissen Schulerfahrungen im Gepäck, nicht mehr so unbelastet auf das Thema Einschulung gucke, wie bei meinem ersten Kind, wo ich tatsächlich so ein bisschen die Mutter war, die einfach dachte, Schule macht doch Spaß. Ist doch cool, muss ich mir doch keine Gedanken machen, so, ne?
Verstehe. Ich habe mir überlegt, weil du sagtest, das hat sich die Stimmung geändert. Also was kann sich da verändert haben? Mhm. Ja, wenn ich so hinfühle, war es vielleicht vor 14 Jahren noch mehr so ein Konsens? Also so weißt du, dass die Großeltern sagen, oh, du bist aber groß geworden, Mensch, jetzt kommst du in die Schule. Also das war schon auch mehr, sagen wir mal, vielleicht noch solid, dass wir alle, also wer auch immer wir ist und wer auch immer alle ist, ja, gesungen haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also, dass diese anderen Töne nicht so gut zu hören waren. Hm. Also, dass man Probleme mit dem Schulstart, Angst vor dem Schulstart immer so als individuelles, hab dich doch nicht so Problemchen vielleicht auch klein geredet hat.
Ja. Weil,
kann sich ja jetzt nicht so geändert haben.
Wir sprechen jetzt nicht über Jahrhunderte, das ist mir schon klar.
Wir reden nicht über Jahrhunderte, wir reden nicht über die Einführung der Prügelstrafe, wir reden immer noch im Prinzip, das Konzept ist relativ ähnlich. Es ist meistens in vielen Fällen eine wohnortnahe Einrichtung mit überwiegend weiblichen Lehrkräften, die sich wirklich redlich Mühe geben, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen.
Ja, also was mein Eindruck ist, ist, wir reden natürlich auch immer über bestimmte soziale Gruppen. Ja, es gibt sicherlich ganz viele Gruppen, die sagen, meine Eltern haben mich irgendwann in die Schule gebracht und jetzt bringe ich mein Kind in die Schule und das ist einfach normal und da mache ich mir auch gar nicht so viel Gedanken drum, dass muss einfach sein. Schule ist halt irgendwann dran und hoffentlich wird's gut so. Und ich glaube, die Gruppe, mit der ich natürlich auch über meine Arbeit besonders viel zu tun habe, ist ja sozusagen eine Untergruppe von Eltern, die sich oft überdurchschnittlich viel Gedanken machen um ihr Kind, um seine Persönlichkeit, darum, was dieses Kind braucht, die sich sehr viel Gedanken machen um Bedürfnisse, Gleichwürdigkeit, Respekt, wie wird mein Kind adäquat begleitet? Und wenn ich natürlich als Elternteil die ersten 5, 6 Jahre des Lebens meines Kindes sehr viel Gedankenkraft sozusagen darauf verwendet habe, zu sagen, wie sehe ich mein Kind als Individuum? Wie lasse ich ihm sein eigenes Tempo? Wie finde ich sozusagen den Weg, einer guten Balance der Bedürfnisse. Ich reflektiere meine Glaubenssätze, ich reflektiere meine Sprache, ich reflektiere meine Erwartungen. Ich suche vielleicht noch eine Einrichtung, Kindergarten, Kita, was auch immer, wo ich das Gefühl habe, da werden meine Werte mitgetragen, mitgelebt. Dann fühlt sich für viele dieser Familien der Schulstart nach so einer gewissen Zäsur an, wo zum ersten Mal so ein gewisser Kontrollverlust passiert und wo einfach auch diese bedürfnis- und bindungsorientierte Haltung oder auch wie man auch immer die nennen will, quasi so trifft auf ein System, das in vieler Hinsicht nicht besonders bedürfnisorientiert aufgebaut ist. Das heißt nicht, dass nicht die einzelne Lehrkraft, ne, sehr liebevoll und zugewandt sein kann und ganz viel versuchen kann, um den einzelnen Kindern gerecht zu werden. Aber grundsätzlich dieses Setting, wir haben 20, 25, 28 Kinder in einer Klasse und die sollen im Gleichschritt zur gleichen Zeit das Gleiche lernen, das ist das Gegenteil von bedürfnisorientierter, zugewandter, individueller Förderung. Und das wird ja von vielen BildungsexpertInnen auch Deutschland vorgeworfen, dass das Schulsystem sich nicht genug modernisiert hat, immer noch sehr rigide Vorstellungen hat von so einem gewissen Normkind, das bestimmte Normerwartungen erfüllen muss. Und ich weiß natürlich, dass es auch freie und private Schulen gibt, die da versuchen, das aufzubrechen. Und es gibt auch im staatlichen System Schulen, die da versuchen, neue Wege zu gehen, ne? Die dann einen Montessori-Zweig einführen oder die irgendwie Korridorklassen einführen, alle möglichen Sachen. Aber grundsätzlich erlebe ich das schon, dass viele Eltern beschreiben mir gegenüber, dass die Schule von ihnen als potenziell bedrohlich empfunden wird, weil die Erwartungen, die dort herrschen, die Regeln, die es dort gibt, auch die Sanktionen, die in vielen Grundschulen absolut noch präsent und normal sind, so gar nicht zu ihrem Umgang mit ihrem Kind passen und sich anfühlen ein bisschen wie so eine feindliche Macht, die so eindringt in ihren wohlgestalteten, sicheren Raum, den sie für ihr Kind geschaffen haben. Ist das nachvollziehbar für dich, was ich meine?
Ja, also ich finde es wirklich spannend, weil du jetzt es ja sehr spezifisch gesagt hast, viele Menschen, mit denen du zu tun hast, sagen wir mal jetzt sozusagen Menschen in deiner Community oder Leute mit einem gewissen Anspruch an sich und ihren Umgang mit ihren Kindern, für die könnte es gehäuft ein Konflikt sein oder sich als Eingriff anfühlen oder deren Kinder könnte es besonders hart treffen. Also um es jetzt mal.
Wobei ich das gar nicht sage. Ich glaube, die Eltern befürchten das oft, ja.
Sie befürchten das, ah ja, okay.
Also das heißt nicht, dass ich sage, die Kinder sind wirklich irgendwie mehr in Gefahr, sozusagen im Schulsystem. Aber ich erlebe das ganz oft. Klar. Also du stellst dir das so vor, ich gehe zu einem Vortrag, da sitzen 300 Leute im Publikum, ich erzähle 2 Stunden was über die Bedeutung von Bindung, Bedürfnissen, Respekt und dann ist Fragerunde und die erste Frage ist, ja, aber wie ist das dann in der Schule? Oder was mache ich dann, wenn mein Kind in die Schule kommt? Also das ist oft so der erste Reflex, dann zu sagen, aber da klappt das doch dann nicht mehr. Verstehst du?
Ja, und da mache ich jetzt einfach doch den ungeliebten Gegenfragenden und sage, aber ist das so? Also, weil ich hatte schon so ein Störgefühl und war so, aber wieso greift jetzt die Schule sozusagen mein System, was ich dann da so hätte mit meinen Kindern oder so, so fundamental an, so erlebe ich das gar nicht. Für mich war es zum Beispiel jetzt eher so, dass ich zum Beispiel seit Corona mit Pausetagen zum Beispiel viel großzügiger umgehe oder halt mit so einem gewissen, naja, ihr habt euch auch nicht immer an alle Regeln gehalten, dann können wir die Regeln auch so manchmal so ein bisschen flexibler gestalten. Also hättest du mich auf eine andere Art und Weise gefragt, hätte ich gesagt, glaube, die Schule hat eher ihren Allmachtsanspruch und ihren Durchgriff in die Familie bis an den Küchentisch ein Stückchen weit verloren. Ich sage nicht, sie hat sie verloren, aber ich habe eher das Gefühl, dass Eltern sich ein bisschen leichter wehren, drumrum lavieren, rauskommen können aus der Nummer als noch vor 15, 20 Jahren. Also deswegen hatte ich jetzt so ein Störgefühl.
Oh, also ich glaube tatsächlich beim Thema Schule, gerade auch Grundschule, merkt man wirklich, in was für unterschiedlichen Welten wir alle, oder meine ich jetzt wirklich alle Eltern im deutschsprachigen Raum, so, die uns jetzt irgendwie zuhören, es gibt auch Menschen außerhalb des deutschsprachigen Raums, die uns zuhören, aber du weißt, was ich meine, leben. Also wir sprechen alle von Kinder kommen in die Schule, und ich glaube, es fällt uns oft schwer, uns klarzumachen, wie unterschiedlich das tatsächlich dann aussieht und ausgestaltet wird. Ja, also ganz banales Beispiel, als wir noch in Leipzig gelebt haben, war sozusagen der Standard, jedes Kind kommt in die Schule, und mit der Schule kommt automatisch auch der Hortplatz, und es ist völlig klar, das Kind ist dann in diesem schulischen Setting von morgens 7.30 Uhr bis um und bei 16 Uhr. Es kriegt ein Schulmittagessen, bewegt sich komplett in diesem schulischen Setting, und da gibt es ganz viele Regeln, die auch nach so einem, das war schon immer so, Prinzip laufen. Also es gibt Strichlisten für vergessene Hausaufgaben, und wer dreimal die Hausaufgaben vergessen hat, muss nachsitzen. Klar. Und wer das Sportzeug vergessen hat, muss dies. Und wer im Hort sich an die Regel nicht hält, darf da nicht mitmachen. Und es gibt gewisse Privilegien, also auch in dieser Nachmittagsgestaltung im Sinne von, du kriegst einen Ball, aber du kannst das Ballprivileg verlieren, wenn du den Ball so und so oft über das Tor geschossen hast und so. Und alles ist so miteinander verdrahtet, ne, im Sinne von, wenn das passiert, passt das, und du als Elternteil hast da relativ wenig Mitspracherecht. Es ist einfach so ein in sich geschlossenes System, wo du dein Kind dann reingibst.
Aber es ist nicht der gebundene Ganztag, oder? Also im Sinne von, wo sich Unterricht und Pause abwechseln, weil das gibt's ja zum Teil
das dann gibt's auch noch. Das war jetzt nur ein spezifisches Beispiel. Es gibt ganz, wie gesagt, es gibt 1 Million Ausgestaltungen, aber ich habe eben an diesem Ort so für mich wahrgenommen, das hat ganz große Vorteile, ne, für berufstätige Eltern, die vielleicht in Baden-Württemberg auf dem Land leben, ja, und irgendwie sagen, wir haben gar keine Nachmittagsbetreuer, klingt das erstmal vielleicht wie ein Traum, jede Familie hat dann diesen Raum. Und gleichzeitig war es eben so, dass dann auf einmal über die Schule Themen an unsere Kinder herangetragen wurden, die sie davor so nicht kannten. Unsere Kinder haben dort das Konzept von Strafen kennengelernt und auch solche Kommentare wie Kommentare zum Essen, weißt du, im Sinne von, du sollst aufessen, was du auf den Teller genommen hast, oder wenn du das, dann kriegst du keinen Nachtisch oder so, und auch solche anderen Kommentare zum Benehmen, zum Betragen, oft verknüpft mit einer Sanktion, ne? Ich denke jetzt gerade so an unsere Konsequenzenfolge, die alles andere als logisch war, aber einfach dazu dienen sollte, halt so einen Ablauf irgendwie am Leben zu erhalten. Das war schon ein Einschnitt auch für uns als Familie, ne? In unser bisheriges Familienleben, sag ich mal, wo es bestimmte Dinge für unsere Kinder einfach nicht gab, und die Kinder tragen sowas dann ja auch mit nach Hause, teilweise in Form von, sie wollen dann auch Regeln machen und auf einmal anfangen, Geschwister zu bestrafen, weil sie das jetzt kennengelernt haben, dass es sowas gibt, das Prinzip, aber auch durchaus in Form von gewissen Druck oder Ängsten oder von sowas wie, Mama, ich muss das jetzt noch unbedingt fertig machen, sonst schimpft meine Lehrerin morgen, so, ne? Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen. Mir geht es weder um die Stadt noch um die Schule. Wir haben ja ganz unterschiedliche Schulerfahrungen an ganz unterschiedlichen Orten gemacht. Privaten Schulen, öffentlichen Schulen und Schulen im Ausland und alles. Aber ich habe jedes einzelne Mal und an jeder einzelnen Schule schon wahrgenommen, hier passieren Dinge logischerweise anders als bei uns zu Hause. Und das ist für mein Kind einerseits eine Bereicherung und eine Öffnung seines Horizonts, und es lernt ganz viel Neues kennen. Aber es kommen durch die Schule auch Dinge an mein Kind und in mein Kind, vor dem ich mein Kind gerne noch beschützt hätte, wo ich vielleicht bewusst zu Hause Dinge anders mache. Weißt du, ich bemühe mich dann hier, bestimmte Vokabeln nicht zu verwenden, bestimmte Bücher nicht mehr zu lesen, irgendwie eine bestimmte Sensibilität an den Tag zu legen, und dann kommt das Kind aus der Schule und singt mit voller Lust irgendwelche Schlager mit 5 rassistischen Begriffen drin irgendwie, weil das Kind das so in der Schule gelernt hat irgendwie, und dann fängst du entweder das große Fass aufzumachen und schreibst mit der Lehrkraft und bist dann die anstrengende Mutter, ja, oder du lässt es so ein bisschen durchrauschen und sagst, naja, whatever, ist jetzt hier halt so. Aber ich finde das schon nachvollziehbar, dass viele Eltern sagen, mit der Schule kommt da so ein Element in unseren Alltag rein, in unser Leben rein, und da auch ganz viele Dinge, die wir bisher so ein bisschen versucht haben, von unserem Kind fernzuhalten und die wir jetzt nicht länger fernhalten können.
Ja. Verstehe ich. Und was hat dir dann geholfen? Weil eigentlich ist es ja zur Hälfte zumindest nicht der Schmerz deines jeweiligen Kindes oder die Beschädigung oder die Einschränkung oder die wie auch immer, sondern ein Schmerz anscheinend bei dir, ne? Ein Verlust und Angst oder was auch immer. Ja.
Also auf jeden Fall ein Lernprozess, ja.
Also ich will darauf hinaus, ob man sich versuchen kann, selber zu nähren und zu wappnen gegen diese Veränderung.
Ja, also ich habe da ja ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den unterschiedlichen Kindern gemacht und es war für mich schon ein wichtiger Prozess. Ich weiß nicht, wie dir das ging, sozusagen als frischer Schulkindvater dann so eine gute Balance zu finden aus, ich interessiere mich dafür und ich höre zu und wenn mein Kind in der Schule ist, ist es für mich nicht quasi nicht mehr mein Bier, weißt du, also ich fühle mich immer noch zuständig für mein Kind, auch wenn es in der Schule ist und gleichzeitig lerne ich so ein bisschen auch loszulassen und ein bisschen auch locker zu lassen und zu sagen, okay, wir machen hier bestimmte Dinge, wie wir sie für richtig halten, aber das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, es ist ja nicht alles verkehrt, was mein Kind woanders kennenlernt und mein Kind soll ja als interessierter und offener Mensch in dieser Welt unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen. Und dazu gehört dann vielleicht auch manchmal festzustellen, oh krass, an anderen Orten werden andere Dinge von mir erwartet, gelten andere Regeln, gibt es einen anderen Umgang. Und ich konnte das zu einem großen Teil dann auch gut für mich tragen, solange ich das Gefühl hatte, meinem Kind geht's damit gut. Ne? Also wenn ich das Gefühl hatte, da gibt's jetzt ein paar Sachen, die finde ich vielleicht komisch, aber mein Kind kommt klar, dann konnte ich das ganz gut wegstecken. So. Und gleichzeitig steckt auch darin natürlich manchmal so ein bisschen eine Gefahr, weil wenn sozusagen jeder auf sein Kind guckt, weißt du, und sagt, meinem Kind geht's ja gut, dann muss ja nichts passieren, dann passieren eben genau solche Dinge wie in dem Artikel, den du vorhin geschildert hast mit diesem Jaden, wo dann sozusagen halt ein Kind durchs Raster fällt und die anderen Eltern sagen, naja, aber unserem Kind geht's ja gut, so ungefähr. Ne? Also ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen. In ganz, ganz vielen Grundschulen ist es immer noch üblich, dass es diese Verhaltenstafeln gibt. Sagt ihr das was? Ich weiß nicht, ob es das bei euch in der Schule gibt.
So Noten für Stille sitzen oder es wird irgendwie aufgezeigt vor anderen, wie konstruktiv dein Verhalten für den Unterricht
genau,
war, sowas?
Genau, also in ganz vielen Schulen ist das so, dass es irgendeine Art von Tafel gibt und dann gibt es zum Beispiel oben eine Sonne und unten eine Gewitterwolke oder es gibt oben einen lachenden Smiley und unten einen traurigen Smiley oder irgendwas und dann hat jedes Kind so einen Namensbutton und dann wird das oft so ein Magnetboard oder sowas eben so hin und her geschoben, je nachdem, wo so ein Kind steht. Ne? Und das soll quasi dazu ermuntern, dass alle sich bemühen, möglichst weit oben auf dieser Tafel zu stehen. Es ist aber natürlich auch eine öffentliche Bloßstellung für diejenigen, die nicht mal, sondern vielleicht auch öfter halt in diesem unteren Bereich landen. Und ich spreche da manchmal bei Fortbildungen mit Fachkräften drüber, wie sie sich fühlen würden, wenn das sozusagen in so einem Kindergartenteam oder in einem Schulteam praktisch für sie das so gäbe, also so im Lehrerzimmer, so eine Tafel, wo dann praktisch die Schüler immer so hinschieben können, welcher Lehrer jetzt heute sich wie benommen hat und dann sagen die Lehrkräfte immer, oh Gott, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Aber für die Kinder wird es halt gemacht, weil es kurzfristig zumindest funktioniert. Ne? Es macht eine Art von Druck. Und ich erlebe ganz oft, dass Eltern grundsätzlich zwar sagen, ja, finde ich jetzt nicht so toll pädagogisch, also mir leuchtet schon ein, dass das eigentlich ein bisschen eine Methode aus dem letzten Jahrtausend ist, aber sagen dann viele Eltern, meinem Kind scheint es nicht auszumachen, das ist meistens bei der Sonne. Und damit ist dann sozusagen schnell, weißt du, das Engagement auch wieder im Keim erstickt, weil meinem Kind macht's ja nichts. Und die vier Kinder, die da immer bei der Gewitterwolke rumhängen, von denen haben zwei Migrationshintergrund und eins ADHS. Weißt du, also ich sagte, das ist ja nicht mein Kind. Da sollen deren Eltern sich kümmern. So. Und das sorgt dann auch schnell für so eine Dynamik. Und das ist mir wirklich schon oft an verschiedenen Schulen aufgefallen, von so ein bisschen, wenn jeder für sich sorgt, ist an alle gedacht. Weißt du, also so, man kümmert sich dann sehr mit dem Fokus um sein eigenes Kind und sagt, Hauptsache mein Kind kommt durch, Hauptsache meinem Kind geht's gut. Und scheut dann auch so ein bisschen davor zurück, Dinge anzusprechen oder Veränderungen anzustoßen, die einen nicht selbst betreffen. Und oft steckt da natürlich dahinter auch so eine Angst, dem eigenen Kind quasi im schulischen Setting zu schaden. Also ich erlebe das ganz oft, dass Eltern die Füße stillhalten und dann sagen, ich finde das oder das in der Schule meines Kindes eigentlich nicht gut, aber ich sag lieber mal nix, weil ich auch nicht möchte, dass mein Kind sonst sozusagen, ne, auf der Liste landet, der Kinder, die man besonders im Auge haben muss oder wo dann eine Lehrkraft vielleicht sich irgendwie ärgern könnte und dann den Ärger an meinem Kind auslassen. Das ist eine Angst, die ganz, ganz viele Eltern haben. Und mein persönliches Gefühl ist, dass diese Angst ganz oft aus einer eigenen Schulbiografie kommt. Ich würde hoffen und denken, dass die meisten Lehrkräfte heute sehr gut differenzieren können zwischen sachlichem Feedback von einem Elternteil und wie gehe ich dann mit dem Kind im Klassenraum um oder im Schulsetting um. Und trotzdem sind diese Ängste da und wirken nach. Und es gibt halt auch immer und immer wieder leider trotzdem einzelne Beispiele, wo diese Ängste auch nicht unberechtigt sind. Das ist wieder das, was ich meine. Unsere Schullandschaft ist so divers und so breit. Und es gibt so Schulen, ich kriege das ja alles in meinem Postfach mit, ne, wo Eltern mir erzählen, dass Lehrkräfte selber ganz aktiv sozusagen Teil der Veränderung sind und sagen, wie können wir unter den Rahmenbedingungen, wie wir sie haben, an ganz normalen öffentlichen Schulen, eine progressive, weltoffene, neurodivergenzsensible, ne, inklusive Pädagogik leben mit den Kindern, die uns anvertraut sind. Das ist schließlich das Kostbarste, was wir haben. Und dann kommst du an andere Schulen, wo du wirklich das Gefühl hast, hier ist die Zeit stehen geblieben, wo einfach nichts anders ist als in den 80er Jahren und wo auch die Bereitschaft der PädagogInnen, sich zu reflektieren, sich offen zu zeigen für neue Methoden und so, quasi nicht vorhanden ist. Und wenn man mal in so Kommentarspalten in den sozialen Medien teilweise auch sieht, wie Lehrkräfte übereinander herfallen können, ne? Und dann stellt irgendeine Lehrkraft etwas Progressives vor und dann kommt so eine Horde anderer Lehrkräfte und verschmäht dann so diese moderne Kuschelpädagogik, die alle verweichlicht und so, dann merkt man halt auch, da ist ein immenses Spannungsfeld auch in dieser Profession, ne? Also es ist nicht so, dass Lehrkräfte sich einig darüber sind, wie gute Pädagogik, gerade auch gute Grundschulpädagogik aussehen soll, worauf da der Fokus liegen soll. Und ich will da gar nicht in so eine, also es gibt natürlich auch einfach schlechte Lehrkräfte, völlig klar. Aber ich will gar nicht in so eine Schneise reinkommen, zu sagen, es gibt die Guten und die Bösen, sondern ganz oft ist es so, dass wenn ich mit Lehrkräften spreche, ich auch erlebe, dass Lehrkräfte völlig unterschiedliche pädagogische Überzeugungen und Ansätze haben, aber beide total dafür brennen, Kindern den bestmöglichen Start geben zu wollen. Also es gibt auch Lehrkräfte, die sagen, bei den Klassen, die ich habe, bei den Kindern, die ich habe, wenn ich da mit modernen Lernmethoden komme und mit viel Gruppenarbeit und viel freien Modellen und so, fallen mir die schwächsten Kinder sozusagen durchs Raster und den besten Unterricht, den ich diesen Kindern geben kann, ist Frontalunterricht, 100.000 Mal drillen und üben und auch sehr streng auf jeden Fehler hinweisen. Das ist dann für die Kinder zwar anstrengend, aber dann kriege ich die fit für die weiterführende Schule und das ist das Beste, was ich für diese Kinder tun kann. So, ne? Das ist was, was mir zumindest häufig begegnet.
Mein innerer Kompass ging auch in Richtung Lehrkräfte und ich kann es mir nur in Ansätzen vorstellen, wie unterschiedlich da so ein LehrerInnen-Postfach aussieht. Sowohl, wie du sagst, vom Kollegium, aber halt natürlich auch von den Eltern. Die einen sagen, sie haben da eine Kollektivstrafe sozusagen aus dem vielen schlechten Sonnen gemacht und regen sich auf. Und die anderen sagen, mein Kind sagt, es ist da und zu laut bei Ihnen. Was tun Sie da eigentlich? Also das ist schon so eine sehr unique Position aus. Beide Füße im Fettnapf und doch die volle Verantwortung. Ja.
Du, es gibt ja wirklich diesen Klassiker auf so diesem nullten Elternabend. Also bevor die Schule beginnt, wird ja oft schon mal so ein Elternabend davor gemacht. Und oft merkt man ja schon da diese Unterschiede, dass ich war da einmal auf so einem nullten Elternabend und dann sagte eine Lehrkraft, sie möchte in der ersten Klasse keine Hausaufgaben geben, weil sie festgestellt hat, die Kinder sind oft einfach platt nach diesem Schulvormittag und sie weiß, Hausaufgaben tragen so viel Stress in die Familien und sie will einfach, dass die Kinder erstmal gut ankommen können. Und ich innerlich so, Halleluja, wie genial ist das denn, ja? Und sofort meldet sich ein anderes Elternteil und sagt, das finde ich gar keine gute Idee. Mein Kind geht nämlich, also mein älteres Kind geht schon auf die weiterführende Schule und es hat nie richtig diese Selbstdisziplin gelernt, sich jeden Tag hinzusetzen und Hausaufgaben zu machen, ne? Und ich bestehe darauf, dass unsere Kinder hier Hausaufgaben bekommen und das von Anfang an lernen. Und ich dachte so, was? Wie kann das denn sein? Ja, und bevor überhaupt der erste Schultag gewesen war, gab es quasi schon diese völlig widersprüchlichen Erwartungshaltungen, wo ich auch so dachte, boah, ich würde jetzt auch nicht gerne da vorne stehen und versuchen, weißt du, das alles gleichzeitig zu halten und diese unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen?
Ja, ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagt, also ich würde es gerne so ein bisschen entwarnen, einerseits von manchem, was wir bis jetzt besprochen haben, so ungefähr, das kann meistens irgendwie echt ganz gut werden. Und ich glaube auch bei gewissen Querschlägen aus der Schule, dass man als Eltern da auch einen Ausgleich schaffen kann. Mhm. Also nur weil jetzt mein Kind plötzlich ein fieses Schimpfwort nach dem anderen nach Hause bringt oder mal zwei Wochen lang versucht, den Hamster irgendwie auf Spur zu bringen oder so, ist ja jetzt nicht alles verschütt so.
Ja.
Und auf der anderen Seite dieses, ich gebe jetzt an die Schule ab, ja, das haben wir schon immer so gemacht und ich bin da auch irgendwie durch, weißt du, diese schiefen Glaubenssätze, die man dann so hat, das würde ich jetzt auch nicht vertreten wollen.
Mhm.
Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass Schule zumindest hier so zur Lande schon bedeutet, dranbleiben am Kind. Und ein Versprechen von Schulzeit hatte ich so verstanden, war schon, ja, das ist ein Cut. Mhm. Das Kind geht ein Stück weit in die Welt hinaus. Mhm. Aber die bauen da schon auch eine Welt, in der jetzt sozusagen Bildung, aber auch Demokratie und Gemeinschaft und all solche Dinge halt auch super geübt werden können.
Mhm.
Und wir hatten es ja neulich in der Extra-Folge, Leidensthema Hausaufgaben. Also wenn dann die Schule sich wieder umdreht und sagt, ja, aber das und das und das, das ist aber ihr Job. Und wieso? Ja. Hier ist übrigens eine Liste. Also es wäre, ihr Kind soll die Schleife binden können, soll seinen Namen schreiben können. Und sie haben hier eine ellenlange Liste von A bis Z, was sie alles besorgen müssen. Und das, sie müssen jeden Tag schauen, ob die Stifte alle gespitzt sind. Mhm. Wo ich dann immer so war, ja, ey, boah, was habt ihr euch denn auch 40 Stifte ausgedacht? Weißt du, also sozusagen, das ist so mein mein einerseits, andererseits, dass ich
habe. Nee, und da hast du völlig recht. Also ich habe ein Buch gelesen von der Saskia Nitzial, die ich ja sehr schätze. Hallo Schulanfang heißt das. Und da schreibt sie, sie ist ja selbst Grundschullehrerin und Mutter, sehr viel darüber, dass eine wichtige Form der Schulvorbereitung, die wir oft unterschätzen als Eltern, ist auf unserer Seite, also auf der Erwachsenenseite, die eigenen Schulerfahrungen nochmal so ein bisschen anzuschauen, zu reflektieren und zu trennen von der Schulerfahrung unserer Kinder. Also nicht praktisch so reinzugehen und unsere Schulthemen quasi so mit reinzunehmen, sondern uns klarzumachen, wenn wir einer Lehrkraft begegnen und wir haben vielleicht selber schlechte Erfahrungen auch gemacht mit Lehrkräften im Laufe unserer Schulzeit, das sind neue Menschen in einer neuen Zeit, denen wir in einer neuen Rolle begegnen, die unterrichten ein neues Kind mit einer ganz anderen Geschichte und es wiederholt sich hier nicht einfach alles. Und sie sagte, dass sie das ganz oft erlebt als Lehrkraft, dass Eltern in ein Elterngespräch kommen und sie quasi schon bevor die den Mund aufgemacht haben, merkt, war das jemand, der selber gern zur Schule gegangen ist oder nicht, jemand, der positive oder negative Schulerfahrung im Gepäck hat, ne? Als ehemalige Schülerin, ehemaliger Schüler und dass sie da oft merkt, manche sitzen quasi schon so gefühlt, weißt du, so mit geladener Waffe im Elterngespräch, weil sie quasi so viele unverarbeitete Frustrationen aus der eigenen Schulzeit noch mit sich herumtragen. Und das fand ich einen wichtigen Punkt, auch wenn ich jetzt in der Hinsicht nicht jemand bin, der jetzt auf Lehrkräfte irgendwie mit einer großen Negativität schaut, aber einfach nochmal sich klarzumachen, die Geschichte wiederholt sich hier nicht einfach, sondern mein Kind schreibt eine neue Geschichte und die beginnt hier quasi bei Null. Ja, das fand ich irgendwie einen wichtigen Gedanken. Und in Bezug auf Schulvorbereitung für das Kind plädiert sie in diesem Buch Hallo Schulanfang sehr dafür, die Kinder spielerisch und mit Spaß in so Alltagsaufgaben ein bisschen mehr einzubinden und auch an Selbstständigkeit heranzuführen. Sie nennt dann so Beispiele wie, weißt du, Treppenstufen zählen, wenn man sie steigt, gemeinsam zu kochen und zu backen und das Kind dann Dinge auch abwiegen zu lassen oder mal zu gucken, kannst du schon einen Buchstaben in dem Rezept erkennen oder so. Also das sind so Ideen, die sie so hat. Mhm. Und gleichzeitig sagt sie immer, nicht mit Druck arbeiten, nicht zu sagen, wie soll das in der Schule werden, sondern Kinder, die Bock haben auf so eine Art von Förderung, so abholen und den anderen keinen Stress machen. Und mir leuchtet das so ein, und ich fand das eine super Idee, als ich ein Kind hatte, das auf all das total Bock hatte. Und es hat mir extrem Stress gemacht, diese Liste so zu lesen, in ein und demselben Buch, weißt du? Als ich so ein Schulkind, also so ein Vorschulkind begleitet habe, das ungelogen nichts davon machen wollte und auch vieles davon nicht hätte machen können. Und wo dann wirklich schnell so diese ganz fiesen Ängste und Glaubenssätze, so bin ich eine schlechte Mutter, wenn mein Kind mit 5 noch nicht seinen Namen schreiben kann? Haben wir was falsch gemacht, wenn unser Kind jetzt immer noch das nicht will und das verweigert und darauf keinen Bock hat? Und dieser Satz, wie soll das mal in der Schule werden? Den finde ich schon schwer loszuwerden, sage ich ehrlich so. Also das ging mir in den verschiedenen Vorschulzeiten so, dass ich immer und immer wieder quasi so in Situationen, wo eins meiner Kinder etwas noch nicht konnte, nicht wollte, Ängste hatte, sich verweigert hat, ich dann quasi so diese geistige Überblendung hatte mit, wenn das jetzt in einem Klassenzimmer passieren würde, was wäre denn dann? So. Und das ist für mich eine große Herausforderung, dann als Mutter, immer und immer wieder mich da quasi einzufangen und zu sagen, wir sind jetzt aber noch nicht in der Schule. Jetzt ist es so, wie es ist und es ist okay und dann wird es in die Schule kommen und vielleicht ist dort alles anders, weil das Setting einfach auch anders ist. Es ist dann nicht mit mir, es ist dann mit einer Lehrkraft, da ist eine ganz eigene Beziehung, die hat eine ganz eigene Dynamik. Und wenn es dann Probleme gibt, dann lösen wir sie dann. Ja, also Zukunfts-Nora wird sich darum kümmern. So. Aber das ist für mich nicht leicht und ich weiß, dass das auch vielen anderen Eltern so geht, dass so diese Ruhe und Gelassenheit, die wir eigentlich gerne haben wollen mit unseren Kindern, gerade im Jahr vor der Einschulung schon oft so ein bisschen strapaziert wird. Vor allem dann auch, wenn man so sieht, was andere Vorschulkinder schon machen und können und tun und wie gut die vorbereitet sind. Und dann machen die schon die ganze Zeit irgendwelche Vorschulhefte. Und dann gibt es ja immer so auch Eltern, die das dann, und ich will das gar nicht mit Vorwürfen belegen, aber die dann so mit Stolz so erzählen, also unsere hat sich jetzt schon selber das Lesen beigebracht und wir können gar nicht genug Material beibringen und unsere größte Sorge ist, dass es einfach in der Schule schon zu viel kann. Und dann ist es schon so, dass ich dann manchmal daneben stehe und denke, oh je. Weil halt manche Dinge noch so gar nicht gehen und auch gar kein Interesse und keine Bereitschaft da ist, sich damit mal zu befassen. Also wenn du dann so ein Vorschulheft mitbringst und das Kind sagt wirklich so, gucke ich mir im Hintern nicht an. Also das ist wirklich so, ne, mach ich nicht.
Meine ich oder auch einfach verstehe überhaupt nicht, was die davon mir
was
wollen.
Was es soll, lass mich damit doch in Ruhe. Ja. Ich finde es wichtig, da dann keinen Druck zu machen, aber ich finde es nicht so leicht.
Ja. Also einerseits diese Eltern-Competition, das kenne ich auch. Das erinnert mich an so, weißt du, wenn du ganz kleine Babys hast, so, also der Franz Ferdinand, der rollt sich schon auf den Bauch. Dein Kind liegt da immer noch. Wo ja auch so weirde Dynamiken abgehen, als würden nicht alle diese Kinder irgendwann mal sicher ganz gut laufen auf dieser Erde, vermutlich. Ja. Ich war auch immer bei diesen Vorschulnummern im Kindergarten skeptisch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das so ein Henne-und-Ei-Prinzip war, dass das bei vielen Eltern dann erst so dieses Rat Race auch so ausgelöst hat. Also wehe, der Vorschulkurs oder die Vorschulstunde oder der Vorschulunterricht im Kindergarten fiel mal 2 Wochen aus, weil die Betreuerin krank war. Dann war immer Mordssturm, weil so ungefähr, ja, wie sollen die denn jemals? Und das hat dann, fand ich, im letzten Kindergartenjahr immer dann so eine Schere zwischen die Kinder gebracht. Also die einen spielen noch naiv draußen mit Sand und Ball so ungefähr und die anderen machen schon Schwungübungen. Und also da gab es dann immer so 2 wahrzunehmende Gruppierungen im Kindergarten.
Naja, und es ist schon auch so, ich habe da auch schon Erfahrung gemacht mit Vorschule, dass da eben für viele Kinder da sozusagen schon so ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies beginnt, dass davor im Kindergarten oft noch sehr viel möglich war. Und wenn ein Kind sagte, ich will das jetzt nicht machen, wurde das dann auch oft respektiert. Und dann in der Vorschule heißt es dann auch oft auf einmal so dieses, nee, aber das musst du jetzt machen. Du kommst ja nächstes Jahr in die Schule, da kannst du dir auch nicht aussuchen, was du machen willst. Und ich hatte das durchaus auch schon, dass dann ein weinendes Kindergartenkind nach Hause kam und sagte, wir sollten alle ein Arbeitsblatt machen und alle, die es hingekriegt haben, haben ein Gummibärchen bekommen und ich habe als einziges kein Gummibärchen bekommen. Und es ist dann wirklich so, man merkt so richtig, wie so diese, der Kindergarten ist doch der sichere Raum, hier ist es doch schön, ne, Moment, so ein bisschen durchbrochen wird durch so ein, was kommt denn jetzt hier Neues rein? Also auf einmal zieht da so ein Leistungsdruck dann manchmal auch schon in der Vorschule ein.
Ja, stimmt.
Ist nicht so leicht.
Nee, überhaupt nicht. Mir fiel nur ein, dass ich dann bei einem unserer Kinder, die Erzieherin, musste dann plötzlich gesiezt werden in diesen Stunden.
Ach Gott, ja, das ist auch verrückt.
Ganz einfach war es die Steffi und dann war es plötzlich die Frau Müller in diesen in dieser Stunde. Schwungübungen musste man dann Frau Müller sagen.
So, okay. Ja. Und Kinder kriegen schon gerade im Jahr so vor, bevor sie in die Schule kommen, von ganz vielen Leuten ganz schön viele Rückmeldungen, über dieses Du musst doch jetzt groß sein. So, also das ist doch so ein Klassiker, wenn du so ein mit so einem 5-6-jährigen Kind, je nachdem, ne, unterwegs bist und also auch fremde Menschen beim Bäcker oder so fragen dann oft, na, wie alt bist du denn? Oh, dann kommst du ja bald in die Schule und dann kommt ganz oft sowas, dann musst du der Mama jetzt da und dabei helfen oder dann kannst du doch, warum hast du denn immer noch einen Teddybär dabei? Du kommst doch jetzt bald in die Schule. Also es werden dann ganz viele Botschaften an das Kind von unterschiedlichen Seiten herangetragen, dass sie jetzt groß sein müssen. Und es gibt dann Kinder, die lassen sich da voll reinfallen und sagen, ja cool, ich bin auch groß, ja, und ziehen daraus also so ein bisschen so einen neuen Selbstwert im Sinne von, ne, ich streife so meinen Kindergarten-Ich ab und erwachse jetzt als das neue Schulkind. Und es gibt viele Kinder, denen macht das aber auch Angst und die haben das Gefühl, ein Teil von sich, den sie immer noch fühlen, ja, ich bin immer noch ein kleines Kind, so, fast so wie verstecken oder verleugnen zu müssen. Und was ich schon auch schwer finde, ist, es gibt immer wieder einfach auch Kinder, die wollen eigentlich noch nicht in die Schule kommen und sagen das auch. Sagen, ich will da nicht hin. Und dann, ne, kann man manchmal je nach Situation auch nochmal über Zurückstellungen und sowas sprechen. Aber grundsätzlich muss man einfach ja dann oft irgendwann sagen, doch, das ist jetzt dran, du musst in die Schule. Und diese Erschütterung in den Augen von so einem Kind, das sagt, aber ich habe doch gesagt, ich will nicht. Und man sagt dann so, ja, ist aber trotzdem so. Das ist nicht ohne, finde ich, in der Begleitung, ja, weißt du?
Total, total.
Und ich denke dann auch manchmal so nach über diese Einschulung selbst, also so diese Rituale rund um den ersten Schultag. Das ist auch übrigens nochmal so ein Ost-West-Ding. Also in den östlichen Bundesländern ist Einschulung wirklich so ein Riesenereignis. Und das hat tatsächlich was mit der DDR-Geschichte zu tun, wo ja so diese klassischen kirchlichen Dinge, also Taufe und sowas, eben nicht so begangen wurden. Und so war dann eben das erste Fest im Leben eines Kindes oft seine Einschulung. Und das ist wirklich so, dass in den östlichen Bundesländern das traditionell ein großes Familienfest ist, mit wirklich auch vielen teuren Geschenken, wo oft auch Eltern sich wirklich ein Jahr vorher überlegen, wo machen wir das, was ist das Programm, welche Deko, welches Motto, welches Essen, welches Thema, so. Und ich bin ja sozusagen westsozialisiert und kannte Einschulung so an einem Mittwochvormittag und es kommt vielleicht noch die Oma mit, so. Und
Nora trauert immer noch ihre Einschulung hinterher.
Unsere Kinder wurden wirklich sehr, sehr, sehr bemitleidet bei ihren Einschulungen, dass wir da halt nicht, weißt du, so groß aufgefahren haben, weil das für uns nicht so ein riesiger Anlass war. Und das ist wirklich, ne, mittlerweile auch, glaube ich, bundesweit ein bisschen mehr, dass Einschulung größer gefeiert wird. Aber es gibt da immer noch große regionale Unterschiede, wie groß so ein Fest ist. Aber dass Einschulung gefeiert wird, ist, glaube ich, in Deutschland schon Konsens. Es ist nicht in allen Ländern so. In England zum Beispiel ist überhaupt kein Ding. Da geht man einfach hin und dann ist es halt der erste Schultag fertig. So, da gibt es keine Tüte und nichts. Und dann ist ja durchaus, sag ich mal, der Grund dafür, dass Kinder diese Einschulung mit Zuckertüte und so bekommen, historisch, dass man schon sagte, man muss sozusagen den Ernst des Lebens, der anfängt, so ein bisschen versüßen. Also diese Zuckertüte sollte quasi so ein bisschen Gegengewicht sein zu der Härte, du musst jetzt den Ernst des Lebens in der Schule kennenlernen. Und heute ist das, glaube ich, für viele nicht mehr so ein Ding, sondern es ist eher einfach so ein Ritual, das man übernimmt. Und trotzdem erlebe ich das immer wieder, dass Kinder durch diese Aussicht auf Schultüte, Fest, neuer Ranzen, Party, total hingehypt werden auf diesen ersten Schultag. Und wenn man dann fragt, freust du dich auf die Schule, sagen die auch so, ja, das wird ganz toll und denken halt an Süßigkeiten und Spielsachen und Fest. Und dass dann oft so eine krasse Ernüchterung einsetzt, wenn diese Party vorbei ist und die Schule bleibt und bleibt halt auch lang und fühlt sich oft so gar nicht nach Party an, weißt du, also so die erste Woche ist dann ja oft noch total süß und malen und alles und die zweite Woche auch und man gleitet da so ein bisschen rein, aber so dieses Moment so nach 6, 8, 10 Wochen, wo dann einfach Schule Alltag ist und man darf nicht sagen, ich will da nicht hin und man muss Hausaufgaben machen und Dinge machen, die man nicht will und niemand mehr feiert einen dafür, also es ist einfach die Erwartung, da erlebe ich bei mehreren Kindern wirklich so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Einbruch, so, was, das soll jetzt mein Leben sein? Und darauf ist dann gar nicht so der Fokus gelegen bei der Vorbereitung, weil alles auf diesen großen Tag sozusagen ausgerichtet war, weißt du, was ich meine?
Ich finde es geil. Ich empfinde es als sehr lustige Zuspitzung, weil ich mir denke, naja, wenn wir das jetzt alles weglassen würden, also es gäbe nicht das Lieblingsessen, es gäbe keine kleine Tüte mit ein paar Süßigkeiten, die du selber gebastelt hast im Kindergarten und nach der Übernachtung und lalalala, dann wäre es ja trotzdem so. Also insofern, ich weiß nicht, ob dieses, man muss den Ernstes lieben.
Das, ich sag ja auch nicht, dass man das weglassen soll, aber verstehst du trotzdem, was ich meine, dass da dann manchmal so ein...
Ich finde, darauf wollte ich gerade raus, genau. Ja. Also ich glaube, dass die eigentliche Elternherausforderung erst nach 6, 8, 12 Wochen beginnt. Mm. Also wenn so beim Kind einsickert, das hört ja jetzt überhaupt nicht mehr auf. Mm. Ich finde die Einbrüche ja noch stärker, wenn die irgendwann sozusagen überreißen, dass diese Nummer jetzt ja hier erstmal auf jeden Fall, wenn es eine Grundschule ist, 4 Jahre so weitergeht. Und 4 Jahre ja für ein Kind.
Ja, in Berlin sogar bis zur 6. Klasse. Ja.
Dass es 7 ist, das ist ja mein, ich werde jetzt mein ganzes Leben hier mit Frau Müller in der 3F immer verbringen. Das ist ja dann so es gibt ja einige Schockmomente für SchülerInnen.
Also es geht mir auch gar nicht darum, die Einschulung nicht zu feiern. Wir feiern die Einschulung auch. Es geht mir eher darum, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, so Ressourcenplanung betreibt, quasi verausgaben für diesen einen großen Tag und danach wird es schon laufen, sondern sagen, klar soll das Kind sein Fest haben und seine Schultüte und es ist alles gut und schön, aber wenn ich mir so ein bisschen sozusagen einteilen kann, weißt du, worauf ich meine Kräfte verwende, dann sollte ich, glaube ich, als Schulkindmutter, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, so für diese erste Klasse zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien, weißt du, so diesen Part, wo es dann echt einfach Alltag wird und wo man merkt, es ist auch anstrengend und beschwerlich und es ist morgens dunkel und man muss morgens trotzdem früh da sein und so, da und das zu begleiten, so.
Genau,
und
nichts ist platter als so ein Kind, das halt irgendwie an einem Donnerstag schon 4 Schultage so hinter sich hat. 25 fremde Menschen sitzen plötzlich neben mir, also das ist jetzt, also es wird mich auch stressen.
Ja. Und es wird ja oft gesagt, die Eltern seien heute anstrengender geworden und manchmal stimmt das sicherlich und gleichzeitig bin ich schon auch selbst, und das hat auch viel mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun, wirklich großer Fan davon, diese Erziehungspartnerschaft, wie das so oft genannt wird, zwischen Lehrkräften und Elternhaus, wirklich auch frühzeitig gut zu pflegen. Und mit gut pflegen meine ich wirklich, dass man sich vorstellt, dass man sich kennt und dass, wenn man Themen, Sorgen, Anliegen, Ängste hat, die auch offen adressiert und anspricht bei der Lehrkraft und nicht sofort eine Erwartung dran knüpft, das müssen sie machen, sondern oft, finde ich, ist es einfach schon wichtig, eine Rückmeldung zu geben. Also ich habe auch eine Freundin, die Grundschullehrerin ist und die sagt, dass sie ganz oft ganz schockiert ist, wenn dann Eltern nach Monaten kommen und sagen, wir haben jeden Tag Riesendrama mit den Hausaufgaben, so, und sie hört dann quasi zum ersten Mal davon, nach Monaten des Stresses und des Schreiens und des Streitens. Und da sagt sie, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte da viel früher gerne drauf reagiert. Und mir ist es sehr wichtig, mit den Lehrkräften unserer Kinder, gerade auch in der ersten Klasse, wirklich frühzeitig zu sagen, das sind wir, das sind im Zweifelsfall so ein bisschen unsere Themen oder die Themen unserer Kinder. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, ne? Wir sind da ganz offen und ganz vertrauensvoll, aber können wir miteinander ausmachen, dass, wenn was ist, dass wir sozusagen kurzer Dienstweg mäßig, ne, dann da miteinander in Austausch bleiben. Ist es in Ordnung, wenn wir da und dazu so auf diesem und jenem Weg Rückmeldung geben? Wie wollen wir das machen? Nicht jede Lehrkraft ist da gleichermaßen offen für und gleichermaßen begeistert von, aber das ist was mir als Mutter schon viel bedeutet, dann eben nicht zu sagen, ich gebe mein Kind da in so eine Art gefühlte Blackbox und hoffe, dass es gut geht, sondern schon auch zu signalisieren, wir sind da und wir sind interessiert, und wenn uns auch schon nach 4 oder 5 Wochen irgendwas auffällt, was unser Kind stresst, oder was mir insgesamt auffällt, ja, dann möchte ich das rückmelden können. Nicht als Attacke, nicht als Angriff auf die Lehrperson, aber einfach, damit man darüber im Austausch sein kann.
Ja, und ergänzend finde ich schon auch Wertschätzung zurückspielen. Also auch mal einem Lehrer eine kurze Mail zu schicken und zu sagen, ich fand das super, da war letzte Woche, der kam nach Hause, ihr hattet da eine Woche zum Thema, was auch immer, und das hat mein Kind total begeistert. Also weißt du, auch mal so eine, nicht nur immer so in dieser, jetzt mach mal und spring mal Lehrkraft, sondern auch einfach manchmal zu sagen, hier, wir haben als Klasse einen kleinen Blumenstrauß gemacht, danke für den Ausflug oder irgend sowas. Ja.
Du, das ist wirklich gut, da auch Demut zu zeigen. Ich habe mal ehrenamtlich für eine relativ kurze Zeit eine AG geleitet, also so eine Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule, und ich fand es so unfassbar anstrengend. Und ich hatte wirklich davor mir nicht vorstellen können, wie sehr mich das anstrengen würde mit so einer Kindergruppe, weißt du, und ich musste nicht mal mehr Noten geben oder sowas, da zu arbeiten und habe das dann auch relativ bald wieder an den Nagel hängen müssen, weil ich gemerkt habe, ich kriege das nicht unter. Und das ist aber total gut gewesen für so eine gewisse Demut. Und ich sitze jetzt ganz oft in so Elterngesprächen drin und sage wirklich als allererstes, wie du sagst, erstmal so dieses, ich ziehe total den Hut davor, wie sie das machen. Das sind so viele Kinder, so viele unterschiedliche Bedürfnisse und sie haben das so auf dem Schirm. Das ist großartig. Und das ist ein Anliegen, über das würden wir gerne mit Ihnen sprechen. So, ne? Und das macht natürlich ganz viel. Das setzt auch natürlich so einen Ton, ne? Im Miteinander. Was mich oft sehr berührt, und da habe ich jetzt gerade in der letzten Zeit, das ist natürlich auch diese Jahreszeit jetzt, ne? Vor den Sommerferien, viele Nachrichten dazu bekommen, was viele Eltern wirklich belastet ist, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen ihr Kind quasi einschulen, obwohl sie das Gefühl haben, es ist absolut noch nicht so weit. Es gibt ja in ganz unterschiedlichen Bundesländern auch diese unterschiedlichen Stichtage, ne? Und zum Beispiel gerade in Berlin oder auch in NRW liegt dieser Stichtag sehr, sehr spät. Also da müssen oft alle Kinder eingeschult werden, die vor dem 30. September 6 werden dann, ne? Und das heißt dann, wenn das Schuljahr im August beginnt, dann werden da teilweise noch 5-jährige Kinder eingeschult und die Eltern können nur mit amtsärztlichem Attest ihr Kind zurückstellen lassen. Und wenn du dann da so ein eher schüchternes 5-jähriges Kind hast, das ist halt dann super schwer, wenn du einfach merkst, ich fühle einfach, dass meinem Kind ein Jahr Kindergarten noch gut tun würde. Und wenn dieses Kind ein paar hundert Kilometer weiter wohnen würde, wäre es gar kein Problem. Ja? Aber da, wo ich wohne, kann ich es jetzt nicht zurückstellen. Und das berührt mich deswegen, weil wir jetzt gerade wieder so ein bei uns Kann-Kind am Start hatten, wo wir uns eben entschieden haben, ein Jahr länger den Kindergarten sozusagen noch zu wollen und dann dieses Kind eben mit 7 einzuschulen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr extrem wertvoll und wichtig noch war. Und ich glaube, dass für viele Kinder, nicht für alle, aber für viele Kinder, dieses etwas später eingeschult werden, sich auch langfristig auf die Schulkarriere bezogen, echt auszahlt. Und wenn Eltern sozusagen so ein Flexi-Kind haben und aus guten Gründen für sich entscheiden, wir wollen unser Kind schon früher einschulen, kann ich das auch gut nachvollziehen. Aber wenn man nicht die Wahl bekommt, ja, und sozusagen gegen sein Gefühl sein Kind in die Schule schicken muss, das finde ich wirklich eine Härte. Und das ärgert mich auch, ne, dass da in diesem Bildungsföderalismus so krasse Ungerechtigkeiten dadurch dann einfach entstehen, dass manche Kinder eben sozusagen in die Schule gezwungen werden, während die Kinder im Nachbar Bundesland, die gleich alt sind, dann einfach noch ein Jahr mehr bekommen zum Reifen und zum Wachsen in diese Schulfähigkeit hinein.
Ja, ist ein heißes Thema. Also mal mit einer Lehrkraft unterhalten und die sagt, ja, man merkt sozusagen den Einbruch der Früheingeschulten, den würde sie immer oft erst etwas später bemerken. Ja. Also du merkst nicht sofort in der ersten Klasse, sondern erst so dritte, vierte, da würde sich das dann sozusagen erst zeigen und dann musst du andere Wege dir überlegen.
Ja, es gab da mal eine ganz interessante Untersuchung dazu tatsächlich von der Bertelsmann Stiftung, die quasi die gesamte Schulkarriere von Kindern angeschaut haben, angefangen eben von deren Einschulungsalter und die eben festgestellt haben, dass durchschnittlich Kinder, die sozusagen später eingeschult werden, die älter sind bei ihrer Einschulung, die gesamte Schullaufbahn über sozusagen besser klarkommen, also bessere Noten haben, weniger oft wiederholen, bessere Schulabschlüsse haben, egal welchen Schulabschluss sie nachher machen und dass gerade die früh eingeschulten Kinder in der Grundschule oft noch so einigermaßen mitkommen und dann aber eben an der weiterführenden Schule irgendwann einbrechen, auch weil die soziale Anschlussfähigkeit als sozusagen jüngstes Kind der Klasse manchmal einfach schwer ist. Und das heißt nicht, dass Eltern was falsch machen, ne, wenn sie ihr Kind jung einschulen und ich war zum Beispiel in meiner Klasse das jüngste Kind einfach durch dieses Stichtagsthema. Und ich bin da auch durchgekommen, aber meine Freundschaften habe ich tatsächlich dann eher mit den eine Klasse drunter, weißt du, gehabt sozusagen, die sozusagen vom Alter her näher an mir dran waren. Und ich glaube, es ist mir einfach in dem Zusammenhang mit Kann-Kindern und Flexi-Kindern und so nur wichtig zu betonen, nur weil ein Kind clever ist, ist es noch lange nicht schulreif. Also wir erleben das ja oft als so ein Kompliment, wenn jemand sagt, oh, das Kind ist schon so fit im Kopf, das kann schon, ne, seinen Namen schreiben, kann schon Buchstaben erkennen, das ist doch reif für die Schule, so. Das klingt ja erstmal wie ein Kompliment. Und dann steht ja auch oft dieser Gedanke im Raum, ist das nicht eine Qual für das Kind, dann noch ein Jahr im Kindergarten zu sein? Langweilt sich das da nicht total? Ne? Und es gibt natürlich Kinder, die das auch im Nachhinein erzählen und sagen, dieses letzte Kindergartenjahr war eine Qual, ich habe mich gelangweilt. Und gleichzeitig ist es so, dass die meisten Kinder tatsächlich leichter mit sozusagen Zusatzaufgaben so ein bisschen auch jenseits der Schule, ne, ein spannendes Vorschuljahr haben können. Und sei es, dass sie noch ein Instrument lernen oder irgendwas an Hobby noch machen oder Schach spielen lernen oder egal. Oder einfach in den Kindergarten gehen und spielen. Auch damit sind viele Kinder mit 6 nicht unterfordert. Als dass sie sozusagen, ne, als clevere, aber einfach sozial trotzdem noch kleine Kinder also nicht nur in ein Klassenzimmer geschmissen werden, sondern auch auf den Schulhof und in dieses soziale Miteinander, wo man einfach viel navigieren muss, auch an sozialen Beziehungen und auch klarkommen muss, sich teilweise behaupten muss und so weiter. Und da ist der Kindergarten meistens, wenn es ein guter Kindergarten ist, ein deutlich geschützterer Raum noch als eine ganz normale Grundschule.
Ich kann dir da nicht viel widersprechen, weil hier unsere Schulkarrieren auch, auch eher in diese Richtung gingen. Insofern, ja. Naja. Spannend, spannend, spannend. Wir haben ja nicht mal alle Themen berührt.
Nee. Wir haben noch nicht über das Schultüte-Basteln gesprochen.
Oh ja, genau, Schultüte-Basteln. Oder kennst du dieses gemeinschaftlich Schulranzen kaufen und zum Schluss mit so einer Riesenrechnung rauskommen? Herrlich. Insofern, schreibt uns gerne, was ihr so denkt übers Einschulen. Immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zur Sponsorin unserer aktuellen Folge und es folgt daher Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von Me and You Familiencoaching mit Katrin Hager. Katrin ist systemische Familiencoachin, ne, Mutter von 3 Kindern selbst und sie kommt aus der Ecke Stuttgart, berät aber online und ihr Kernthema ist eben die Begleitung von Familien, die irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Familienleben und oft auch gar nicht so ganz genau wissen, warum oder wie es anders gehen kann. Das heißt, ihr müsst nicht ein ganz konkretes Anliegen haben, sondern ihr könnt auch einfach hingehen zu Katrin und sagen, ich wünsche mir ein harmonischeres Familienleben mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit. Das wünschen wir uns ja alle. Auch sowas wie, wie kann ich wieder Raum finden für mich und meine Bedürfnisse? Oder wir haben so ständig wiederkehrende Konflikte und einfach keine schöne Stimmung zu Hause. Ja, was können wir da machen? Katrin bietet euch im Rahmen ihrer Coachings einen geschützten Raum für eure Themen. Ne? Sie hört mit einem offenen Ohr und ohne zu bewerten zu und hat so ein offenes Herz. Ja, und dann sucht sie nach Fragen, die euch weiterhelfen können und wird euch sozusagen dabei begleiten, ne, eure eigenen Antworten, eure eigenen Wahrheiten da zu finden. Und diese Coaching-Prozesse können in Familien wirklich ganz viel lösen und auch auslösen und nachhaltige Verbesserungen bringen, weil sie eben nicht nur so ein Pflaster auf ein akutes Problem kleben, sondern wirklich an die Wurzel gehen. Ne? Was ist bei uns los? Welche Systeme funktionieren vielleicht nicht so, wie wir es brauchen? Und wie wollen wir uns aufstellen, dass es uns als Familie nachhaltig miteinander gut gehen kann.
Und Katrin bietet ein Erstgespräch an, wo natürlich erstmal sozusagen die grundlegenden Themen und auch so ein bisschen die Sympathie geprüft wird, ob man zusammenarbeiten kann. Und wenn es klickt, vereinbart man eben weitere Online-Termine. Und dieses Erstgespräch ist auf jeden Fall immer erstmal kostenlos.
Genau, und alle, die sich bis zum 31.10.2026 bei Katrin für ein solches Erstgespräch anmelden, bekommen, wenn daraus ein Coaching erwächst, danach 10% Nachlass pro Coachingstunde und das gilt so lange, bis euer Prozess abgeschlossen ist. Also egal, wie viele Stunden ihr dann bei Katrin braucht, ihr spart auf jede einzelne dieser Beratungen dann 10%. Genau, und ihr müsst dafür einfach sagen, dass ihr über uns und unseren Podcast gekommen seid. Macht das bitte gerne.
Sagt ihr einen schönen Gruß von aller Anfang, genau. Den Link auf Katrin Hager mit doppel-a-coaching.de und alle weiteren Infos packe ich euch natürlich wieder in die Beschreibung dieses Podcasts, in die Shownotes. Herzlichen Dank. Und damit, liebe Nora, dürfen wir jetzt noch in unser Postfach schauen. Ich habe eine Mail für dich von Leonie, die schreibt, Moin ihr beiden, mein Mann und ich haben 3 Kinder, alles Jungs, alle von allem mehr Kinder. Ich mag den Begriff auch sehr gern, denn sie sind einfach immer etwas mehr als alle anderen Kinder. Beim Film Alice in Wunderland sagt die Grinsekatze zu Alice, You were much more, muchier, you've lost your muchness. Deine Bücher, Nora, haben mir geholfen, die Muchness meiner Kinder viel mehr als etwas Positives wahrzunehmen und nicht mehr nur die Schwere des Alltags zu spüren, denn der ist mit so gefühlsgeladenen Kindern einfach anders schwer. Alle Mamas, die ich kenne und bei denen ich raushören kann, alles ist zu viel, lege ich deine Bücher ans Herz und vor allem, was Familie leichter macht. Das Buch habe ich in einer sehr schweren Phase als Kompass im Herzen getragen. Den Podcast habe ich neu für mich entdeckt und höre mich nun durch alle Folgen und mag, dass ihr an meinen Glaubenssätzen rüttelt und schüttelt, immer mit dem liebevollen Blick auf die Unvollkommenheit von uns allen. Ihr ergänzt einander wunderbar. Mir gefällt, dass du, Oliver, alle Dinge detailverliebt hinterfragst. Danke für eure Arbeit. Liebe Grüße, Leonie. Ja, liebe Grüße zurück. Dankeschön.
Das gefällt mir auch, Oliver, dass du alle Dinge detailverliebt hinterfragst. Ich habe neulich auch lustigerweise eine Sprachnachricht von einer guten Freundin von mir bekommen, die zu mir sagte, das fand ich so nett, die sagte so, oh, ich liebe das so, dass du den Podcast mit Oliver machst und nicht einfach mit irgendjemandem, der quasi auch so aus unserer Bubble ist. Und was sie dann meinte war, das fand ich total interessant, in dieser Zukunftsfolge, da hatten wir doch gesprochen darüber, dass es Eltern gibt, die sich Sorgen machen im Sinne von, kann man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Und das ist so in dieser bindungsorientierten Online-Bubble ein Riesenthema. Das begegnet dir jeden Tag. Und als ich das so erzählt habe, warst du ja so ganz ungläubig und sagtest so, echt, was? Es gibt Leute, die deswegen keine Kinder bekommen wollen? What? So. Und dann hat meine Freundin mir so eine Nachricht geschickt und sagte, ich fand das so einen genialen Moment, weil das einfach auch so zeigte, wir stecken manchmal alle so in unseren, weißt du, sozialen Begrenzung auch so drin im Sinne von, alle Leute empfinden das doch so und alle denken das doch so und dann ist das so erfrischend, wenn man einfach wahrnimmt, dass dann auch jemand sagt, hä, ist das nicht ein bisschen übertrieben so? Weil das manchmal besser hilft, weißt du, aus was rauszukommen, als wenn man die ganze Zeit sich mit Leuten im Kreis dreht, die so dieselben Ängste haben. Insofern, ich kann das unterschreiben.
Thank you.
Ich möchte auch noch eine Nachricht hier vorlesen, eine ganz kurze, die uns erreicht hat, zur Folge zum Thema Zurückweisung von Corinna, die einfach geschrieben hat, hi, was war das für ein krasser Morgen für mich? Nach 8 Minuten Podcast hatte ich schon die Erkenntnis, die mich wieder so viel weiterbringt. Ich danke dir und Oliver von Herzen. Ich habe heute nämlich das erste Mal von Rejection Sensitivity Dysphoria gehört und für mich ist das wie ein Volltreffer. Ich fühle mich nämlich so oft so zurückgewiesen und jetzt kann ich das nochmal ganz anders einordnen und das tut mir so gut. Und das freut mich einfach, dass da manchmal so ein Stichwort, cool, ne? Wir haben das gar nicht tiefstgehend ergründet, aber ich habe es mal genannt und wir haben kurz gesprochen, was es ist, dann schon für jemanden so ein Gamechanger sein kann, wo man dann ja auch sagen kann, jetzt habe ich ein Wort und mit dem kann ich mal weiter recherchieren und weitersuchen und gucken, was mir gut tun könnte. Das berührt mich dann, wenn, ne, unser Podcast so einen Effekt haben kann.
Voll schön, cool. Oh, dann danke euch allen, die uns geschrieben haben und damit würde ich sagen, das war's schon wieder und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.